Deutschlandfunk Kultur Tonart.
Black and Blue, so heißt auch eine neue oder besser gesagt neu überarbeitete Biografie über Louis Armstrong, die pünktlich zu dessen 50. Todestag erschienen ist. Geschrieben hat sie der Musikwissenschaftler Wolfram Knauer, ein Mann, der geradezu prädestiniert ist für diese Aufgabe, denn er war mal Louis Armstrong Professor for Jazz Studies an der New Yorker Columbia University. Der erste Deutsche übrigens, dem diese Ehre zuteil wurde. Ich habe kurz vor der Sendung mit Wolfram Knauer in Darmstadt am Jazz-Institut telefoniert und ich habe ihn zunächst gefragt, warum er denn für sein Buch diesen Titel gewählt hat, Black and Blue.
Ich wollte in der Neuauflage Armstrong ein bisschen aus dem Jahr 2021 betrachten und dabei auch beleuchten, wie er mit den gesellschaftlichen Verhältnissen in den USA umging, also mit Rassismus und der Feindlichkeit, die ihm als schwarzen Künstler, als afroamerikanischen Künstler immer wieder entgegengebracht wurde. Und in dieser Aufnahme von 1929, Black and Blue, da hatte er quasi, hatte Fats Waller, der Komponist, aber hatte auch Armstrong dieses Thema auf Schallplatte gebannt, sehr deutlich. Er war auch später ab und zu deutlich, aber man hat ihn in der Regel anders gesehen. Man hat ihn in der Regel eher als einen Gute-Laune-Musiker gesehen. Und dieses Bild zurechtzurücken, das war mir ganz wichtig.
Sie weisen ja auch im Vorwort dieses Buches oder dieser Neuauflage, muss man ja sagen, darauf hin, dass sich das tatsächlich verändert hat, die Wahrnehmung schwarzer Musiker, auch durch die politischen Umstände, also durch die Trump-Jahre, durch Obama, der als erster schwarzer Präsident in den USA gewählt wurde und vor allem natürlich auch durch die Black Lives Matter-Bewegung. Das heißt, das verändert durchaus auch die Art und Weise, wie Louis Armstrong heute gesehen wird?
Ich glaube, man muss Geschichte immer aus der Gegenwart heraus begreifen und die Diskurse, die in der Gegenwart greifen, die beeinflussen dann auch unsere Sicht auf die Entwicklung der Dinge. Bei Armstrong, beim Jazz allgemein, ist es natürlich so, dass die Black Lives Matter Bewegung, dass die Diskussion über strukturellen Rassismus überall auf der Welt in der Zwischenzeit uns auch hinterfragen machen, inwiefern das denn auch alles im Jazz stattgefunden hat, wie Musiker sich dazu verhalten haben, ob die Forderung, dass Musiker immer auch Aktivistinnen und Aktivisten sind, ob diese Forderung berechtigt ist oder ob nicht vielleicht, und das ist meine These für Armstrong, ob nicht vielleicht in der Musik selbst schon so eine Art von Kampf für eine bessere, für eine gerechtere Gesellschaft steckt.
Das heißt also, dass er eben gar nicht diese Onkel-Tom-Figur war, der sich jetzt nur der weißen Erwartungshaltung angepasst hat, sondern dass er eben ja das durchaus subversiv unterlaufen hat, diese Erwartungshaltung, wenn ich sie richtig verstanden habe in dem Buch. Aber wie hat er das gemacht? Also wie hat er da das weiße Publikum mit den eigenen Waffen geschlagen?
Naja, er ist in den Ende der 20er, Anfang der 30er Jahre quasi ins amerikanische Musikbusiness hineingeschlittert. Das heißt, er hat großen Erfolg gehabt. Er hat weiße, meistens weiße Vertreter der Musikindustrie für sich arbeiten lassen, Manager, Plattenproduzenten, Agenten etc. Und er hat für ein gemischtes Publikum gespielt, für ein weißes genauso für ein schwarzes Publikum. Und er hat das alles sehr, sehr gerne gemacht. Er hat die Menschen quasi subkutan, die afroamerikanische Ästhetik, Musikästhetik vermittelt. Und nicht nur in seiner Zeit, sondern ohne ihn wäre eigentlich das 20. Jahrhundert musikalisch kaum denkbar, also so wie wir es heute kennen, weil diese afroamerikanische Musikästhetik ja die gesamte populäre Musiklandschaft des 20. Jahrhunderts beeinflusst hat und weit darüber hinaus.
Wolfram Knauer, nun gibt es ja über Armstrong schon viele Bücher und Biografien. Er hat ja auch selber viel geschrieben. Wie geht man dann an so einen Mann ran? Also was kann man da überhaupt noch Neues beisteuern?
Mein Ansatz ist, in die Musik hineinzuhören und aus der Musik heraus die Fragen zu entwickeln. Und zwar nicht nur in die Hits und in die vielleicht gelungensten Aufnahmen, sondern auch in die Dinge, die vielleicht mir auch persönlich gar nicht unbedingt so wahnsinnig gut gefallen, um zu fragen, warum macht er das? Warum spielt er so, wie er spielt? Und gerade aus den Aufnahmen, die vielleicht nicht zu seinen größten Aufnahmen gehören, kann man sehr, sehr viel herauslesen. Die Fragen stellt man an die Musik und aus der Musik ergeben sich dann wiederum Fragen über sein Leben, über seine Einbeziehung in die amerikanische Musikindustrie, in die Plattenindustrie etc. und über die gesellschaftliche Funktion von Musik. Aber die Musik steht an erster Stelle und sie steht an letzter Stelle.
Diese starke Fokussierung auf die Musik, die ist ganz deutlich in dem Buch. Also es gibt sehr wenige Bilder, dafür haben Sie immer wieder Hörbeispiele angesprochen, Bilder, die man bei Spotify sich dann aufrufen kann oder kurze Filmclips, die man dann entsprechend bei YouTube gucken kann. Das ist ja eine ganz originelle Idee, finde ich, aber besteht da nicht die Gefahr, dass die Leute dann im Netz sozusagen hängen bleiben und gar nicht mehr im Buch weiterlesen?
Wäre das so schlecht, wenn man bei der Musik hängen bleibt? Naja, es ist keine musikwissenschaftliche Analyse seiner Arbeit. Man muss nicht alles hören, was da drin verlinkt ist. Aber wir wollten dem Leser, der Leserin schon die Möglichkeit geben, in spezielle Aufnahmen hineinzuhorchen und sie schneller zu finden. Es geht, glaube ich, eher um schnellere Finden. Nicht jeder hat eine ausführliche Armstrong-Sammlung zu Hause, bei der neben den großen Hits auch die kleinen Trouvaillen zu finden sind.
Gab es da auch Dinge, die Sie selbst noch neu für sich entdecken konnten bei der Recherche zum Buch?
Ich habe es ja vorhin schon gesagt, mich haben tatsächlich die Aufnahmen fasziniert, die ich früher nicht so wahnsinnig begeistert gehört habe. Seine letzten All-Stars beispielsweise, die jetzt nicht hochkarätig besetzt waren. Oder Aufnahmen, in denen er Country- und Western-Musik gespielt hat. Oder auch seine Swingband aus den 30er Jahren, die ich bislang immer so ein bisschen unter ferner Liefen gehört hatte. Ich war auch ein Armstrong-Hörer, der die Hot Five aus den 20er Jahren bewundert hat und seine Platten Satchmo Plays Fats oder WC Handy aus den 50er Jahren. Und diese anderen Aufnahmen, da gibt es sehr, sehr viel zu entdecken.
Das Fazit in Ihrem Buch kann man wohl so zusammenfassen, dass Armstrong auf jeden Fall den Jazz revolutioniert hat, auch wenn er dann an einem bestimmten Punkt ausgestiegen ist, also den Übergang in den Bebop konnte oder wollte er vielleicht auch nicht mehr mitmachen. Aber wie würde Armstrong wohl auf die Jazzszene von heute reagieren? Was glauben Sie?
Armstrong war immer neugierig und er hatte Respekt vor Musikerinnen und Musikern, die, ich will mal sagen, sich selbst spielten, die sich nicht verbogen, es gibt dieses schöne Wort der Authentizität, also die ehrlich waren in dem, was sie spielten, bei denen die künstlerische Aussage und die Person nicht auseinanderklafften. Davor hat er Respekt. Und ich glaube, das war schon zu seinen Lebzeiten so, dass er da auch Musiker aus dem Popmusikbereich oder auch aus der Klassik, die er ja durchaus auch hörte, wertschätzte, solange er ihnen glaubte, will ich mal so sagen. Und ich glaube, das wäre auch heute noch der Fall.
Das sagt Wolfram Knauer. Sein Buch Black and Blue, das ist vor kurzem beim Reklam Verlag erschienen. 256 Seiten, kosten 24 €. Herr Knauer, vielen Dank für das Gespräch.
Herzlichen Dank.